Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom InnoQ-Podcast. Heute habe ich den Gernot Starke zu Gast. Gernot.
Hallo Sven.
Servus. Wir sprechen heute über 20 Jahre ARK 42, also ganz schön lange. Ich kenne gar kein Leben ohne ARK 42 fast.
Ja, als 19-Jähriger Spaß.
Genau, und wir wollen im Grunde genommen, wollen wir einfach darüber reden, wie kam es dazu? Wie hat sich's über die Jahre entwickelt? Was habt ihr so gelernt? Was ist nochmal reingeflossen? Was ist Neues passiert? Und vielleicht nochmal so einen kleinen Ausblick, was wir vielleicht nochmal so erwarten können. Falls man überhaupt noch was erwarten kann nach 20 Jahren, aber ich glaube schon. Genau, legen wir doch direkt mal los. Wie kam es eigentlich dazu?
Ja, gute Frage. Ich hatte ein Projekt bei den Finanzbehörden, die hatten damals so eine Dependance in Bonn. Ja, das war ein ganz spannendes Projekt, relativ viele Leute, also eher 50 als, na, kleiner wird man heute kleiner schneiden, aber es war halt so. Und ich hatte zum damaligen Zeitpunkt schon so ein Architekturbuch geschrieben. Das ist dem Projektleiter in die Hände gefallen. Der hat gesagt, immer, du kannst doch schreiben, du machst jetzt hier Doku. Architektur-Doku für 50 Leute, die wie wild entwickeln, hatte ich noch nie so in dieser Form gemacht. Ja, und habe mich mit einem guten Freund, Peter Ruschka, halt drüber unterhalten. Der sagte auch, ich bin gerade in so einer ganz ähnlichen Situation, aber im Embedded-Umfeld. Ja, dann haben wir halt so ein bisschen gehirnt und überlegt, wie könnte man das machen? Und gesagt, ja, wichtig ist halt, dass wir uns auf den Inhalt der Arbeit konzentrieren können, weniger mit auch den 50 Leuten über die Form reden müssen. Und hatten dann so die Idee, eigentlich müssen wir so eine Art Kleiderschrank machen, wo die Leute dann immer nur noch so diese Architektursachen einräumen können. Also dieser Template-Gedanke. Und also Peter...
Im Sinne von... Beim Kleiderschrank weiß ich immer, wo ich die Socken und die Unterhose reinmache.
Genau.
Und bei Architektur weiß ich immer, wenn ich eine Entscheidung treffe, kommt es dahin. Und wenn ich über Stakeholder rede oder
Struktur, wenn du über eine Struktur redest, dann kommst du anders hin.
Ja, genau.
Und Peter kannte aus seiner Historie als Requirements Engineer das Volere Template. Ja, das schon viel länger existiert als eine Schablone, eine sehr große Schablone, ein sehr großer Schrank für Requirements. Und dann haben wir gesagt, so diese Idee als Vorlage, aber spezifisch ausgeprägt für Architektur. So, und der ein großer Treiber war dann, dass wir aus der Embedded-Sicht, Embedded-Real-Time-Safety-Critical-Sicht von Peter und meiner Sicht, Finanzamtssoftware, klassische, sagen wir eher einfache, strukturierte Informationssysteme, halt gesagt haben, gibt es denn da Gemeinsamkeiten? Und erstaunlicherweise haben wir ganz, ganz viele Gemeinsamkeiten gefunden. Ja, und dann gesagt, oh, das ist ja super, weil dann können wir beide den gleichen Schrank benutzen für unsere Projekte. Und wir waren uns beide von Anfang an auch einig, wir wollten das verschenken. Ja, also wir wollten das nicht als irgendwas Proprietäres haben, sondern war schon immer so die Idee, so ähnlich auch wie Volere, lass uns da ein paar Artikel zu schreiben oder so irgendwas machen, so dass man das halt frei benutzen kann, weil dann benutzen es vermutlich mehr Leute. Und das ist bei unseren beiden Projekten, also sozusagen bei den Piloten, ist das ganz gut angekommen. Ja, also es gab für mein Projekt zumindest eben auch keine Alternative, also die mussten es halt machen. Aber zumindest waren halt viele Projektstakeholder dann doch ganz zufrieden damit. So ist es halt entstanden.
Ja. Wenn du sagst, die waren zufrieden, also die Entwickler und Architekten, die halt da dabei waren, die haben das also zufrieden gleich gerne angenommen, gerne
darüber genutzt, möchte ich gerne gar nicht gewesen. Spekulieren. Ja, es war klar, die Notwendigkeit auch im Projektauftrag formuliert, wir müssen halt was dokumentieren. Ja, das soll halt eine sehr, sehr langlebige Software sein, die möglicherweise über viele Jahre oder sogar Jahrzehnte im Einsatz ist und dann ist klar, auch weiterentwickelt wird. Also die Notwendigkeit für Doku, die wurde gar nicht angezweifelt. Ja, und wie gesagt, ob die Leute das gerne gemacht haben, weiß ich nicht, aber sie haben es halt gemacht und sie brauchten sich ja nicht Gedanken machen, wo packe ich jetzt die Socken hin und wo die Handtücher, sondern das war halt, da gab es halt Handreichung für sie und sie konnten mich ja auch fragen. Also letztlich habe ich ja nicht nur das Template vorgegeben, sondern auch versucht, praktisch den Leuten halt die Hand zu reichen, so, so oder so könntest du das machen.
Mhm.
Ja, das ging dann natürlich über diese reine Fächerstruktur ein bisschen raus.
Ja.
So, wie kriege ich denn jetzt so eine Bausteinsicht beschrieben, also so einen Grundriss, ja, so ein Komponentenmodell, und wie kann ich jetzt vielleicht, ne, so Details eines Subsystems und eines anderen irgendwie zusammenbringen.
Mhm.
Also deswegen, so in Hindsight, so im Rückblick, sage ich das, ja, allein schon deswegen hat es ganz gut funktioniert, weil wir halt, Peter und ich und auch die Projekte, gesagt haben, wir machen das weiter. Na, wenn es halt komplett Grütze gewesen wäre, dann hätten wir es irgendwann aufgehört und uns was anderes gesucht.
Mhm.
Ja, es gab bei den Behörden ein Teilprojekt, die haben versucht, mit einem sehr, sehr formalen Dokumentationsansatz, ne, so ein, mit so einem Metamodell vom Software Engineering Institute zu arbeiten,
ja,
ne, wo man erstmal die Viewpoints definiert, bevor man dann zu konkreten Sichten kommt. Und das hat nie einer verstanden, da ist nie irgendwas draus geworden. Die sind alle, ja, dann am Ende zu unserem Ansatz übergelaufen und haben gesagt, daneben, das ist ja viel einfacher, kommt, wir machen das auch so, ne, statt diesen eher theoretisierten Ansatz, ja, wo man über Metamodellebenen erst noch mal, ja, quasi seine eigenen Grundlagen modelliert, also seine ja, seinen Schrank metamodelliert, bevor man dann zum eigentlichen Schrankinhalt kommt.
Und ja, muss man wahrscheinlich beim Software Engineering Institut auch nochmal eine Zertifizierung beantragen und eine Schulung. Ne?
Ja, ja, nicht weiter drüber reden.
Ich bin ja Fan vom SEI, aber gibt ein paar Probleme. Das hat aber gerade was bei mir getriggert, und zwar, also du sagst, ihr habt euch an Volare orientiert. Und
an der Idee.
An der Idee, genau.
Weil es gibt ja halt fest definierte,
ja,
nennen wir so Schrankfächer,
ja,
die eine ziemlich gut beschriebene Semantik haben. Also wo klar ist, was bedeutet das? Ja, so dass ich irgendwo nachgucken kann, was meint er jetzt damit, wenn er so ein komisches Wort sagt, wie Laufzeitsicht oder Verteilungssicht oder so.
Ja. Hm? Und gab's damals andere Dokumentationsmöglichkeiten, also außer die vom Software Engineering Institute? Ich denke so konkret, also ich hatte auch mal mit Unis zu tun vor einer Weile, und dann, also es war eigentlich in so einem Forschungskontext, und dann haben die mich auch gefragt, ob ich mal so eine Gastvorlesung remote halten kann, war eine amerikanische Uni. Und dann habe ich, da im Grunde genommen habe ich über ARC 42 geredet. Oder ja, im Grunde genommen, also sagen wir mal, ich habe über ARC 42 geredet, und da meinten die, warum ich eigentlich ARC 42 nehme und zum Beispiel nicht SDD. Und ich habe SDD nie gehört, also Software Development Design Method oder also irgendwie sowas. Ne? Und dann habe ich gedacht, ja, nee, das stimmt. Ich bin ja im Grunde genommen mit, ich sag mal, mit Gernot Starke beziehungsweise Simon Brown. Also Simon Brown hat auch ein Buch geschrieben, Englisch, weil er ist sehr bekannt im englischsprachigen Raum. Und in dem Buch, er hat jetzt kein Template gemacht, aber er hat in seinem Buch hat er ähnliche Sachen diskutiert wie ihr. Ich meine, ja, ich bin eigentlich nur mit den beiden groß geworden, und ich kenne gar nichts anderes. Deswegen hat mich jetzt so ein bisschen kalt erwischt, habe ich über noch nie gehört, sorry. aber gab es da was in der Vergangenheit?
Also meine ersten Schritte waren im Grunde so auf der grünen Wiese. Ja, da habe ich auch, denk zurück, ne, vor 20 Jahren war Googlen anders als heute Googlen ist. Ne, da war das nämlich in eine Bibliothek gehen und gucken, so findest du was im Stichwortverzeichnis. Nicht ganz so schlimm, ne, aber nahezu so. Und das heißt, wir haben schon im Grunde befreit von eben außer wo Lehrer angefangen.
Mhm.
Über die Zeit habe ich halt mitbekommen, dass es gerade im Defense-Sektor, ja, also amerikanisches Militär, britisches, australisches, die schon so ihre Vorstellungen hatten, wie zu dokumentieren ist, ohne dass ich da jetzt allzu weit reingeguckt habe, schon das erste drauf gucken hat, habe ich immer gedacht, boah, ist das aufwendig.
Mhm.
Ja, und aufwendig im Sinne von formal aufwendig, und habe das dann für mich ad acta gelegt, weil ich eher so diesen pragmatischen Gedanken verfolgen wollte. Wir müssen es halt irgendwie im Projekt unter Zeitdruck schaffen, und wir sind eben nicht per Contract verpflichtet, na, diese Formalia einzuhalten.
Ja.
Anstatt heute bin ich tatsächlich auch überfragt, ob es jetzt gerade im militärischen Bereich, ob sich das eher vereinfacht hat oder ob es da immer noch so viele Formalia gibt.
Mhm.
Ja, es gab mal von Hewlett-Packard und von IBM so Versuche, auch so Dokumentationstemplates zu produzieren. Bei IBM kostet es Geld, das ist eingeschlafen, und bei die Leute von Hewlett-Packard haben es auch irgendwann von ihren Webseiten genommen, weil es einfach, glaube ich, nicht genügend Akzeptanz gefunden hat.
Ja, also mir ist auch nichts in meinem ganzen Leben über den Weg gelaufen. Also entweder sagen die Leute, also es gibt halt nur ARC 42, oder man kann, also ich hätte jetzt fast gesagt, man kann natürlich Simon Brown, kann man sich angucken, aber interessanterweise, ich dichte mir jetzt nichts an, wahrscheinlich muss man das auf Englisch sagen, damit man sich wehren kann. Aber persönlich hat er mir auch mal gesagt, dass viele seiner Kunden halt einfach sagen, wir nutzen ARC 42, aber C4. Ja, also weil er hat halt nichts anderes, er hat halt C4, aber er hat, der ganze Kram drumherum ist eigentlich nur im Buch beschrieben und es gibt keinen Template-Mechanismus.
Ja, und wenn, das ist jetzt natürlich so ein im Nachhinein dazu gedichteter Witz, aber C4 ist halt schon Namensbestandteil von ARC 42.
Ja.
Simon weiß das auch. Er macht ja auf seiner Webseite sogar, nicht Werbung, ne, aber er weist halt darauf hin, dass das gut zusammenpasst. Und meiner Ansicht nach passt es wirklich ausgezeichnet gut zusammen, weil wir in ARC 42 halt keine syntaktische Notation für Dinge vorgeben, sondern nur sagen, es gibt ein Schrankfach für die Außenschnittstelle, Kontext, es gibt ein Schrankfach für den Grundriss, es gibt ein Schrankfach für Deployment. So, und jetzt guck bei Simon, was kannst du in seiner C4-Notation alles machen? Und das passt 1:1 in diese Fächer.
Ja.
Ja, und ich habe selber häufiger erlebt, dass mir Leute gesagt haben, ja, wir machen ARC 42, aber wir haben keine Lust auf UML. Ja, aber wir wollen halt auch so ein bisschen Tool-Unterstützung, also nehmen wir den Structurizer von Simon, und das passt super zusammen.
Ja. Sagst du so, ne, dass das 1:1 so ist, aber der, also ich habe so konkret zwei Dinge im Hinterkopf, was ich bei Simon finde und ARC 42 nicht finde, was ich aber trotzdem mache. Also man muss dazu sagen, ARC 42 ist ein Template, man kann es erweitern. Also
ja,
die Gernot-Starke Polizei kommt nicht vorbei, wenn jetzt da irgendwie ein
Kapitel. Gut, dass du das sagst, vielleicht sollte ich mal vorbeikommen.
Ja, genau. aber also er hat zum Beispiel so ein Data-Kapitel, ja, und er hat noch sowas, das finde ich eigentlich ziemlich interessant, ist ein Kapitel, nennt sich Points of Interest. Also man hat dieses große System, ja, man kann das irgendwie gut beschreiben, aber Points of Interest sind so die 5, 6, 7 Stellen, wie auch immer, so wie ich bin auf einer Insel oder so, und dann gibt's so, ich muss halt die ganze Insel absuchen, sondern da gibt's halt interessante Stellen für die Touristen, ja, und jetzt die, also was will ich damit sagen, ist, über die Zeit gab es ja wahrscheinlich einen Haufen Ideen, was da reinkommen soll oder was nicht reinkommen soll, dass du da vielleicht mal
das gehört
so einen
auch
Abriss
zu den wenigen
Punkten, kannst,
wo wir Kommentare aus der Userschaft bekommen haben, die dann Vorschläge gemacht haben, so, nehmt doch noch Folgendes auf, das ist für mich wichtig.
Ja.
Eine Sache, die wir ein paar Mal gehört haben, ist, UI, UX, Design, Screenflows und so weiter, nehmt das doch auf, das ist für mich wichtig. UI, UX ist total relevant für Systeme. Architekturell habe ich immer gesagt, du kannst das prima in die Konzepte packen, also in unsere querschnittlichen Konzepte. Und wenn es wirkliche Flows sind, bieten die sich für die Laufzeitsicht an. Ja, dafür muss man halt ein bisschen out of the box denken, was ist eine Laufzeitsicht und was ist ein Konzept. Na, aber die Infos kriege ich gut untergebracht.
Ja.
Und Peter und ich hatten immer die Vorstellung, dass wir die Anzahl Schrankfächer minimal halten wollen. Da haben wir ja gesagt, so, du nimmst es dir dann sowieso und packst nur 1, 2 dazu. Na, aber wir wollen jetzt nicht den Fehler, den Volare gemacht hat, also auf irgendwann mal auf 25 Kapitel zu kommen, und kein Mensch kann sich mehr merken, was ist jetzt Kapitel 17 und 19. Da haben wir gesagt, wir beschränken uns auf dieses Dutzend. Ja, und erweitern ist, das machst du, wenn du es brauchst, aber wir machen das nicht als Template-Provider.
Mhm.
Ja, so, die zweite Idee, die uns Leute gegeben haben oder gefragt haben, was mache ich mit Daten? Ja, wo kommt mein Datenmodell hin? Ich habe eine bestehende Datenbank. Ja, wo kriege ich die Struktur unter? Und da war unsere Argumentation oder ist auch immer noch, dass Daten diese Bausteincharakter besitzen. Ja, das heißt, Daten, Datenstrukturen, Tabellenstrukturen passen für mich einerseits gut in die Bausteinsicht, ja, wenn ich das möchte. Und wenn das so Basisinformationen sind, die im System sowieso jeder braucht, dann ist es ohnehin ein Querschnittsthema. Das heißt, auch bei diesem Hinweis, ja, was mache ich jetzt mit Daten? Ja, tue ich mich schwer mit, ja, mach noch eine neue Sicht. Komma. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja, ich habe für Versicherer arbeiten dürfen, da drehte sich alles um Daten. Ne? Die Daten müssen wir 100 Jahre aufbewahren, ja, Verträge, Policen, irgendwas, das muss
die Feuerversicherung aufbewahren. Von 1872.
Und, ja, genau. Und na, da ja. habe ich mich breitschlagen lassen und gesagt, du, ich sehe es ein. Ja, das Erste, was ihr immer tut, ist über Daten, Datenstrukturen, DB2-Tabellen reden. Dann gibt denen doch eine eigene Sicht, ne, wenn das so wichtig ist. Ja, und wir müssen halt gucken, dass es konsistent mit Bausteinen und so weiter ist, aber das könnte ich noch irgendwie mir vorstellen als wirklich ein Add-on-Kapitel, was man so macht. So, dann hast du gesagt Points of Interest.
Ja, vielleicht eine ganz kurze Frage zu den Daten. Also wenn man sich euer Template, also ich gehe mal davon aus, dass alle Leute, die hier reinhören, sowieso schon ARC42 nutzen. Wir haben jetzt keine Intro oder so gemacht. Aber ihr habt ja nicht nur irgendwie Kapitel, wo ihr sagt, Kapitel 8 Entscheidungen oder sowas. Ja, habe ich richtig gesagt.
Ich glaube 9, aber egal.
Ja, also das sind irgendwelche Kapitel, sondern ich schreibe dir auch, ja, in diesem Kapitel, das sind so ein bisschen Hinweise, ja. Also was kommt hier rein? Ja, ich habe querschnittliche Themen, das ist das, und hier haben wir Bausteinsicht, oder könnte natürlich in der Beschreibung auch drin stehen. Ich hab da früher mal reingeguckt, aber jetzt nicht mehr, frage ich mich, steht da bei Bausteinsicht auch, dass man potenziell Daten da, dass man über Daten da spricht?
Ja, lass mich diesen Schritt zurückgehen. Ja, was bringen Leute, was fragen uns Leute, ne? Was kriegen wir für Kommentare? Und wir haben über die Zeit, und ich habe es nachgeguckt, bevor wir ja gesprochen haben, es war um die 2016, ne? Also da gab es ARC42 so gute 10 Jahre, da haben wir halt gemerkt, so vom Einsatz her und auch von den Fragen, die Leute stellen, da sind echt noch ganz viele Dinge unklar. Ja, also wir müssten mehr erklären, wie irgendwas geht. Wir wollten aber das Template minimal halten. Ja, das war dann der Moment, wo wir gesagt haben, lass uns doch mal Ratschläge sammeln, die wir Leuten geben, wie du das einsetzen kannst. Also wenn du ein großes Datenmodell hast und, dann setz das ARC42 wie folgt ein oder bilde das in ARC42 wie folgt ab. Ja, und um die Zeit sind 2 Websites entstanden, also 2 Subdomänen. Die eine heißt FAQ. Ja, wo wir halt die Fragen der Leute versuchen zu beantworten. Und die zweite heißt Docs, ja, weil wir sagen so, wir nehmen uns jetzt so ein Kapitel, so eine Sektion von ARC42 und dann geben wir dazu ein Dutzend Tipps, wie du die einsetzen könntest. Ja, so, hast du perversen Zeitdruck, dann lass den Teil schon mal direkt weg. Ja, bist du aufgefordert, besonders gründlich zu arbeiten, dann schlagen wir vor, mach das so und so.
Ja, und kurze Zwischenfrage, seit wann gibt's die? Also seit 2016.
2016, meine ich, haben wir die Docs und die FAQ gemacht.
Ja, ja.
Das war auch die Zeit, wo wir auf Markdown, Doku und ASCII-Docs so Zeugs umgestiegen sind. Mhm. Ja, weil mit Markdown kann man sowas halt viel einfacher handeln, als wenn wir, na, so wie ganz, ganz früher gab es halt nichts außer Word und aus Word exportiert das HTML, also das Grütze und ja, so. Und diese Docs-Seite, wir gucken so ein bisschen auf Page-Views und das ist die mit Abstand am höchsten frequentierte Subdomäne, die wir halt haben. Und das ist noch mehr angestiegen, seit wir auf diesen Docs pro Sektion Beispiele geben. Ja, weil wir wirklich sagen, so hier ist eine Anwendung und in der Anwendung Gesundheitskarte oder in der Anwendung Nachfahrkontrolle oder so, haben wir die Bausteinsicht so und so aufgebaut. Ja, da kannst du da reinklicken und kriegst halt Bilder, also du kriegst wirklich Exemplare, ne, wo du sagen kannst, das gefällt mir gut, das passt zu meinem System, also tausche ich jetzt da das Bild, was ich hier im Beispiel sehe, aus durch mein eigenes und dann habe ich das
okay,
gut gemacht. Ja. Na, das ist wirklich gut angekommen.
Ja. Also ich habe nämlich gerade eben so einen kleinen Schockmoment für, also persönlich Schockmoment für mich gehabt, wo ich gedacht habe, die Docs-Seite, da war ich noch nie. Aber jetzt, wo du sagst, ihr habt diese Beispiele, ja klar, war schon 77 Mal, ne? Aber ja, glaube ich gerne. Ja,
ja, und das, ja, das, Ja, wir hadern immer so ein bisschen damit, dass wir natürlich in Docs und FAQ eine Menge Redundanz haben, dass die nicht gut genug quervernetzt sind, weil wir das alles manuell gepflegt haben. Und vielleicht fragst du mich ja noch nach Ausblick, aber das ist halt ein Ausblick, ja. Dass wir ernst vorhaben, mal mit ein bisschen LLM-Unterstützung da die Vernetzung zu verbessern.
Ja, machen wir später.
Ja, machen wir später, wenn wir es schaffen. Ne? Aber das ist halt wirklich was, wo es noch einen Bedarf gibt. Ne? Also es auch die Suche da besser ist.
Ja, also ich muss sagen, ich glaube das gerne, ne? Weil in unseren Schulungen, hier in der von ISAQB Foundation Level Schulung, um so kleine Werbung zu machen, gibt natürlich auch noch Architektur Dokumentieren Schulung, kann man auch alles buchen. Und da, es gibt ganz viele Leute, die sehr interessiert sind, aber die so ein bisschen wie die denken halt, okay, ich habe hier diese Kapitel, aber eigentlich weiß ich nicht so genau, was ich da reinschreibe. Und das fällt mir auch bei Kunden auf, dass ich manchmal so Kapitel sehe, wo ich denke, oh, die hat, also das heißt manchmal eigentlich in 100% der Fälle, wo man halt denkt, hier wurde zwanghaft was reingeschrieben, weil ich stehe halt vor dieser Wand, da steht Kapitel, ich sag jetzt mal Stakeholder oder Randbedingungen oder so und was soll ich hier nur reinschreiben? Ja, und dann wird irgendwas reingeschrieben. Und dann verweise ich halt auch immer auf Beispieldokumentation. Also ihr habt ja auch so unterschiedliche Systeme. Also nicht nur du und Peter, sondern aber jetzt komme ich auf den Namen nicht, ehemaliger Kollege aus Aachen. Michael Simons.
Ja, ja, Michael hat mitgeschrieben. Wir haben jetzt Contribution bekommen von einem Senior-Architekten von Zeiss, der ein Buchkapitel beigesteuert hat, eine Architektur. Mm-hmm. Ja, der Stefan Zörner hat was, der hat seine coole Schach-Engine, du willst auf dieses Arc 42 bei Example-Buch.
Ja, genau.
Ja, es gibt ja so eine Jubiläumsedition, die es auch noch ein paar Monate lang sogar kostenfrei gibt.
Okay.
Ja, sind wirklich 350 Seiten, mit 7 oder 8, schlag mich nicht, konkrete, real existierende Systeme, Software-Systeme, die halt mit Arc 42 dokumentiert sind. Ja, mehr oder weniger ausführlich, so dass behaupte ich, jeder oder jeder da so ein bisschen was findet, was halt zu der eigenen Anwendungssituation passt.
Mhm, ja, also ich muss auch nochmal hier unbedingt die Stefan Zörner Schach Engine empfehlen, weil ich fand, er hat ja auch ein Buch geschrieben, also gibt ja nicht nur dieses Beispiel auf der Webseite, aber sehr einfach zu benutzen ist, ja, hat auch ein Buch geschrieben und das ist eigentlich super, um das zu...
Die Schach Engine ist, finde ich, auch ein toller Anwendungsfall, ne, was über dieses, Entschuldigung, langweilige Business-System einfach ein Stück rausgeht. Ja, und Stefan, ein gutes Händchen hat Dinge transparent nachvollziehbar vermitteln und zu formulieren.
Ja, da kann sich auch jeder was drunter vorstellen. Also ich meine, wenn ich jetzt irgendwie ein Banking-System oder so als Beispiel hätte, da ist immer so, man muss in die Domänen reinarbeiten, aber wenn man irgendwie so eine Domäne hat, Schach Engine oder ich sag mal irgendwelche berühmten Open Source Projekte, dann ist natürlich einfacher.
Berühmte Open Source Projekte haben wir noch nicht dokumentiert. Also wir nicht. Andere, von anderen weiß ich das nicht.
Ja, also ich meine, die Ideen gibt's, die gibt's natürlich auch zu üben, ne? Also zu sagen, nimm dir Git und dokumentiere Git im Arc 42, also Git Architektur, nicht wie nutze ich das, sondern im Architektur Style. Okay, guck gerade auf die Uhr. Vielleicht noch, bevor wir auf die Zukunft blicken, nochmal, gibt's irgendwie so Veränderungen? Also was sind so die großen Veränderungen über die Zeit am Template?
Es ist noch auf meinem Stack. Eine nicht beantwortete Frage von dir von eben. Du hast nämlich nach diesen Points of Interest gefragt.
Ja, ach ja, stimmt.
Points of Interest. Und das Letzte, was in meiner Erinnerung dazugekommen ist bei Arc 42, ist diese sogenannte Lösungsstrategie. Ja, über den Namen könnte man streiten. Das ist der vierte, wenn man von oben guckt, der vierte Teil, von dem wir glauben, dass es immer noch für alle, wirklich alle Stakeholder interessant ist. Nachdem ich erklärt habe, was ist das Problem, also die Aufgabenstellung, komme ich dann ganz schnell zur Lösungsstrategie. Und nachdem du jetzt Point of Interest gefragt hast, bin ich fast der Meinung, wir könnten als Untertitel Point of Interest darunter schreiben. My take ist, da stehen die Sachen drin, die besonders sind, die speziell sind, die alle Leute wissen sollten. Mhm. Ja, das können bestimmte Technologien sein, die exotisch sind. Das können Randbedingungen, so technische Dinge sein, die aus der Historie halt so sind.
Mhm.
Ja, ja, aber wo ich der Meinung bin, die sind für alle wichtig. Ja, das können ganz kleine sein, also irgendeine kleine Library, die wahnsinns wichtige Arbeit für dich erledigt. Oder manchmal sind es auch ganz teure Dinge. Also Management hat entschieden, wir kaufen dieses teure Zeug. Ja, und dann möchte halt Management auch, dass das irgendwie eine gebührend Erwähnung findet. Oder,
ja.
Oder ja, also diese längerfristig gültigen Entscheidungen oder Sachverhalte, die halt wichtig sind. Ja, und wir haben es, wie gesagt, Lösungsstrategie genannt. Die Zielsetzung ist, dass es kurz, und so ein kurzer Einblick.
Ja, ja.
Und wenn du es ausführlicher wissen willst, verweise ich gerne auf die Querschnittskonzepte, ne, wo ich dann halt diese Points of Interest, diese interessanten Dinge erkläre.
Ja, ja. Ah, okay. Ja, so habe ich es eigentlich noch nie gesehen, aber genau, da könnte man es eigentlich
reinpacken. Wenn wir hier fertig sind, muss ich Peter anrufen. Weil wir gerade, vielleicht greife ich vor, ne, weil wir nämlich gerade eben in der Finalisierung von Version 9 sind.
Ja.
Ja, wo, ich glaube, außer uns kaum jemand erkennt, dass es ein Unterschied zur Version 8 gibt, aber so ein bisschen Wording-Pflege haben wir betrieben.
Ja.
Und wir möchten halt auch Konsistenz dieser Schrankfächer haben, ne? Kompatibilität und also was sicherstellen darum. Aber so ein Untertitel Points of Interest unter Lösungsstrategie, das kann ich mir gut vorstellen.
Ja, also ich meine, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, da ist mir auch direkt, also es war noch bei einem meiner ersten Arbeitgeber, da gab es so ein System, da mussten die abgeben an anderen Dienstleister und haben die immer gesagt, die werden niemals zum Laufen bekommen. Niemals. Und die hatten recht gehabt. Also die hatten ein Jahr da rumgewerkelt und es gab kein neues Release. Gar nichts. Also weil halt nichts funktioniert. Und die haben halt gesagt, das liegt daran, dass hier gab es Zeitdruck, da gab es Zeitdruck, da gab es Zeitdruck. Da haben wir gesagt, niemals. Da haben sie gesagt, doch. Da haben wir gesagt, die einzige Möglichkeit ist, folgende Lösung, die ist aber völlig irre, weil fatale Konsequenzen, egal, machen. Ja, und das hat sich natürlich so akkumuliert und das ist in der Codebase nicht so wirklich ersichtbar. Also ist nicht so ganz klar, wieso jetzt unter der Haube jetzt zur Laufzeit irgendwelche Sachen ausgetauscht werden und so weiter. Und da muss ich immer auch, wie gesagt, genau, das sind so diese drei Points of Interest, dann hätten die vielleicht ein Jahr gebraucht, um zu sagen, jemand anderes.
Sagen halt, könnten Menschen sagen, ja, aber das sind doch typische Architecture Decisions, ne, du als Decision Record irgendwo ablegst. Das kaufe ich nicht, weil es Architecture Decisions in der Regel ganz viele gibt, also eher 100.
Mhm.
Aber Points of Interest gibt es nur 3 bis 10.
Genau. Ja,
und 10 ist schon viel.
Ja.
Ne, und so diese kleine Handvoll ganz wesentliche, meinetwegen verweise ich dann auf die entsprechenden ADRs, kann ich machen.
Mhm,
aber das, ist Dienst an den Stakeholdern, weil die halt sofort einen Einstieg finden und sagen so, was ist denn das Allerwichtigste hier?
Genau, genau. Also wenn ich jetzt an hier einen guten Bekannten von uns, auch der beim ISAQB sehr busy ist, ne, wenn ich an ein Projekt denke, wo er involviert, also wo er sozusagen der Head of Architecture war, da gab's 500 ADRs oder so über das ganze Projekt.
Ja, und also, da ist es, auch das könnte sich mit LLMs ändern, aber da ist halt so eine Priorisierung extrem schwierig zu kommunizieren oder irgendwie beizubehalten. Dann bläst du wieder deinen ADR-Mechanismus auf mit Prioritäten. Das willst du alles nicht.
Mhm.
Ja, du willst es so einfach wie möglich halten und dann ist halt dieses Lösungsstrategie, Point of Interest, diese Sektion ist dann wirklich wertvoll.
Ja. Eins wollte ich noch rein. Also, weil es gab kaum große Veränderungen, aber es gab ja schon, neben Wording gab es schon so ein paar Veränderungen.
Im Grunde wirklich Kleinkram. Na, dass wir als aspektorientierte Programmierung in Java, ne, mit Aspect.j und als Spring dann angefangen, sowas auch unter der Haube zu verwenden. Da haben wir gemerkt, bei uns gibt's eine Sektion, die heißt Aspekte. Und plötzlich glauben die Leute, das ist aspektorientierte Programmierung. Ach so, ich kann ARC 42 nicht nehmen, weil ich mache das ja nicht. Und dann haben wir halt ich will nicht sagen panisch, aber ganz schnell gesagt, wir brauchen ein neues Wort dafür.
Ja, ja.
Ne, für diese querschnittlichen Themen.
Ja,
ne, querschnittliche Aspekte haben wir dann ersetzt durch querschnittliche Konzepte. Da kannst du jetzt, du grinst, ne, das ist, inhaltlich immer noch genau das gleiche wie vorher, aber das Wording geklärt.
Words matter, ja, ja.
Das ist auch schon sehr lange, dass diese Lösungsstrategie dazugekommen ist, aber die ist halt mal dazugekommen. Wir haben diese Querschnittskonzepte von der Priorisierung her ganz früher eher klein gehalten. Ja, da war uns eher wichtig, macht den Grundriss, die Bausteinsicht, ne, bring die in den Vordergrund. Das sehe ich heute nach ein paar Jahren Erfahrung differenzierter. Ja, ich bin mittlerweile der Meinung, die Konzepte sind oftmals fast wichtiger als der Grundriss.
Mhm.
Ja, also weil halt gerade im Sinne von Services oder Self-Contained-Systemen die Grundrisse oft viel kleiner geworden sind.
Mhm.
Ja, aber also strukturell haben wir hohe Konsistenz schon ganz von Anfang an.
Ja, okay, okay. Also technische Schulden, Entscheidungen und so weiter war schon immer.
Entscheidungen war immer dabei, technische Schulden, Risiken bin ich mir nicht, weiß ich nicht, was ganz am Anfang dabei war, aber das spielt ja letztlich auch keine Rolle. Ne? Du hast jetzt einen Platz dafür, der auch nur relativ selten verwendet wird. Und dann ignorieren schon eher Leute und pendeln ihre technischen Schulden anders. Wenn überhaupt.
Ja. Der Risiken, ich muss sagen, also Anekdote, ne? Waren wir mit Peter Ruschka, kannst du dich schon erinnern, waren wir in Frankfurt beim Inder. Und dann hatte ich ihn auch mal irgendwie, ich hatte eine Diskussion mit ihm über Risiken. Und er hat ja auch dieses Buch mal mindestens übersetzt, ne? Ja, also ist ja sozusagen ist ja Mr. Risiken sozusagen.
Ja, schon.
Und dann hat er irgendwie zu mir gesagt, also mit diesen Risiken, das kapiert eh keiner. Also ganz wenige. Ja, das fand ich ganz interessant. Ja. Alright, genau. Vielleicht so zum Abschluss, du hast ja schon mal so ein bisschen mit LLM angekündigt. Wo geht's denn hin?
Mit ARC 42, wo geht's hin?
Was sind so die Ideen?
Wir haben 2023 das ARC 42 Qualitätsmodell dazugefügt. Qualitätsanforderungen sind ja eher Anforderungsthema. Ja, sie spielen halt für uns in der Architektur eine ganz prägende Rolle, weil ich darauf wichtige Entscheidungen basiere. Und da gab es irgendwie zu wenig öffentlich sichtbare, kostenfreie Informationen. Also habe ich einfach gesagt, so, das passt gut in das ARC 42. Das ist dazugekommen.
Wir verlinken es übrigens auch in den Shownotes, weil wir haben eine ganze Episode dazu. Ne?
Ja, aber merke ich halt Akzeptanz und es gibt so ein bisschen andere Bedürfnisse und in dem Bereich wird sich noch ein bisschen was tun. Jetzt gerade frisch dazugekommen sind Qualitätsstandards, so dass ich auch über Qualitätsstandards in dieses Q42 einsteigen kann. Ich kann jetzt also sagen, so NIST 853, Dinge, so brauche ich, und dann klicke ich da drauf und dann sehe ich, okay, folgende Attribute sind betroffen und so könnte ich die beschreiben?
Nice. Also auch so, also ich sag mal, wenn ich jetzt ich denke jetzt an DORA, also Digital Operations Resilience Act
von der EU. Die sind sowieso, also DORA-Metriken sind.
Nee, DORA-Metriken meine ich jetzt, sondern ich meine hier so.
Ja, das ist halt der Plan. Also, und wir haben halt, ich habe eine neue Metaklasse in diesem Q42 eingeführt.
Okay.
Dass ich jetzt ziemlich einfach auch Pull-Requests annehmen kann, wenn du sagst, dieser DORA-Standard interessiert mich. Na, dann mach halt eine kurze Beschreibung. Und ich kann dann diese 170 bestehenden Eigenschaften einfach nur alle taggen und sagen so, hier folgende 7 gehören zu diesem Bla-Standard. ISO 27001, ISO 26262, keine Ahnung, da gibt's halt ganz viele von.
Ja, not bad. Ja.
Und also das habe ich als Frage bekommen und habe dann selber irgendwie gedacht, das ist eine coole Idee und es ist halt einfach umzusetzen, weil wir den Content sowieso haben. Das ist das eine. Ne? Da wird es weitergehen. Da haben wir jemand dran, einen Contributor, einen Fabian Angst, der sich ein bisschen auch mit Usability rumschlägt. Hat so eine Graphenstruktur gemacht, dass man halt über einen Graphen einsteigen kann. Ja, da arbeiten wir noch dran. Und dieses LLM-Thema, da experimentieren ja nicht nur wir jetzt InnoQ-seitig oder Peter und ich. Ja, wie kann ich halt einen Content eines ARC42-Schrankes einem LLM geben oder wie kann ich vielleicht den ARC42-Content und ein Repo kombinieren, so dass wir einige Architekturfragen leichter beantwortet bekommen. Und na, beispielsweise die LLM, na, die KI fragen, so hier sind 300 ADRs, na, was haben wir denn zum Thema Caching entschieden? Ja, und Caching, das kann ich auch temporäres Zwischenspeichern nennen. Na, so ein LLM ist halt ziemlich gut in der Lage, auch über unterschiedliche Ausprägungen von Begriffen hinweg dir zu sagen, hier folgende 5 ADRs beziehen sich auf dieses große Thema.
Ja,
und das
genau,
ist, ich mag diesen Begriff Game Changer, den versuche ich sporadisch zu verwenden. Das ist für mich ein Game Changer. Ja, weil ich selbst in kleineren Systemen gemerkt habe, wie schnell ich von 50 ADRs vergessen habe, was ist gerade aktuell, was haben wir entschieden, was war da nochmal das Detail. Und eine rein textbasierte Suche kriegt das nicht hin. Die schafft's nicht. Ja, und mein Ausweg war dann immer, ich gehe den Sven fragen oder ich gehe jemand anders, Mensch fragen. Ja, und da ist ein LLM schon ziemlich gut.
Also ich habe jetzt so, ich meine, wir dokumentieren hauptsächlich in Confluence, aber leider, ne, man könnte natürlich sagen, ja, warum macht man keinen Markdown direkt am Code und so weiter? Ja, Gründe, Accessibility, bla 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 bla. Aber jetzt denke ich mir auch, wenn ich praktisch mein ARC 42 auch direkt, also ist so mein Gedanke, ne, in Zukunft immer, ist immer Teil von meiner Codebase, dann habe ich, egal in welcher Umgebung ich bin, ich habe einen Coding Agent, der hat als Kontext nicht nur den Code, sondern hat auch meinen ARC 42 und dann kann ich den ja ganz anders,
ja,
da kann ich dem ganz andere Dinge sagen, ja, und ich muss nicht irgendwie alles lang und breit erklären und ich sage, hier ist ein ADR, da ist ein Konzept, das haben wir übrigens da schon so umgesetzt und jetzt bitte.
Da verlassen wir bei ARC 42 halt schnell den Template-Gedanken und kommen halt zum Prozess oder zum Vorgehen. Ich möchte aber auch als Open-Source-Provider, Contributor gerne in der Lage sein, so Fragen zu beantworten. Ja, deswegen investieren wir da auch ein bisschen Zeit. Ja, das ist halt, in der LLM-Szene ist nichts fertig, sondern es ist halt alles so im Fluss.
Ja,
aber da, glaube ich, werden wir auch noch ein paar Blogposts zu schreiben oder möglicherweise auch ein paar Beispiele vorbereiten. Ja, wie kann ich jetzt konkret dieses ARC42-Universum mit LLM-Hilfe vielleicht geschickter einsetzen, als wir das bisher gemacht haben?
Ja,
oder kann ich ein bisschen manuelle Arbeit sparen?
Ja, genau. Ja, ich denke, da gibt's auf jeden Fall. Also, ich würde mal sagen, es gibt einen Haufen interessante Ideen. Man muss das natürlich ausprobieren, weil, ich meine, Ideen, man glaubt immer, ja, dann wird alles gut und dann funktioniert es doch
viele
nicht
Dinge
so. Aber ich denke, ausprobieren.
Das wissen
auf jeden
wir.
Fall. Ja. Gut, er hat gerade noch was getriggert, ne, weil du gesagt hast, das ist ja ein Template und ist kein Vorgehensmodell. Für mich ist tatsächlich, ist das doch so ein bisschen Vorgehensmodell? Gebe ich zu, aber das ist vielleicht Topic for another day.
Das ist doch ein gutes Stichwort. Lass uns doch daraus gerne noch mal eine Folge machen.
Ja,
das Vorgehen dahinter. Tatsächlich hat das ja, ne, echte Konsequenzen gehabt auf so Vorgehen und ne, selbst Isaac Coube und so weiter. Ne, das ist schon ein bisschen davon beeinflusst.
Genau. Alright, dann Gernot. Ich bedanke mich.
Ich bedanke mich für das nette Gespräch.
Genau. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Auch euch vielen Dank.
Ciao.